Cinetastisch, die Pride-Sendung.
Hallo und herzlich willkommen zu Cinetastisch, dem Kinomagazin eures Vertrauens, heute zum ganz besonderen Pride-Special mit Johanna Penzig.
Und mit Rebecca Welz. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere alljährliche Tradition wieder fortführen können, denn der Juni ist Pride Month, das heißt, heute wird's ein bisschen gayer als sonst.
Genau. Wir sind nicht so Menschen, die einfach irgendwie im Supermarkt auf einen Hähnchensalat eine Regenbogenflagge packen und sagen, das ist Pride. Mhm. Ist mir heute so genau so begegnet.
Es ist nicht nur ein Klischee, es ist in echt so.
Wir sprechen wirklich über Filme und Serien, die zum Pride Month passen.
Genau, das ganze Jahr auch über hinweg, deswegen ist auch unser Logo immer im Regenbogen-Modus und nicht nur im Juni. Trotzdem, heute haben wir mal eine ganz besondere Portion an queerem Content für euch, einfach um den Pride Month zu feiern. Es wird auf jeden Fall gay, indem es um den Film Queer geht. Es geht auch um I Saw the TV Glow und dann gibt es auch noch ein paar lustige und auch ein paar tragische Themen.
Ja, wir fangen aber mit was Schönem an und zwar mit Musik. Rebecca, du musst den Titel sagen, weil bei mir öffnet sich gerade nichts.
Okay, wir hören jetzt Stars von Pink Pantheress. So, endlich kann unsere Pride-Sendung losgehen. Johanna, du bist hier, ich bin hier. Alles wie immer bei unserer alljährlichen Pride-Sendung.
Korrekt.
Aber eine Person fehlt noch.
Okay, wer könnte da sein an dieser Stelle?
Das ist eine Person oder ein Mann, der eigentlich irgendwie in jeder Pride-Sendung dabei ist.
Okay, also wir haben zwei Männer hier im Studio, Julius und David. Die sind hier. Wer fehlt uns noch?
Ich gebe dir vielleicht mal einen kleinen Tipp, welchen Mann ich meine.
Okay, ich weiß, wen du meinst, und zwar Luca Guadagnino.
Genau, so ist es.
Zum Kontext, das ist ein italienischer Filmregisseur und der hat einen Film gemacht, den lieben wir hier bei Cinetastisch ganz besonders, und zwar Call Me By Your Name, und da kommt auch der Song her, den wir gerade gehört haben. Mhm. Und es ist ein Running Gag, dass Call Me By Your Name mindestens einmal pro Pride-Sendung vorkommen muss.
Muss, wir lieben den Film. Ich meine, du hast den Song nach nur so ein paar Sekunden direkt erkannt. Also es kommt ja nicht von ungefähr. Es ist auch einfach ein queerer Filmklassiker. Und auch wenn Luca Guadagnino bisher, man kann ja manifestieren, man kann ja träumen, bisher noch nicht persönlich hier im Studio war, wir bringen ihn irgendwie jedes Jahr doch, zumindest in spiritueller Form, immer hier rein, weil wir den Film so lieben.
Ja, also das haben wir hiermit quasi offiziell schon erledigt. Ja. Aber es soll ja jetzt gar nicht um Call Me By Your Name gehen, sondern es geht um einen seiner neueren Filme, und zwar Queer. Der ist im Januar in Deutschland gestartet und passt gerade irgendwie richtig gut zu unserer Pride-Sendung. Rebecca, worum geht's in dem Film und warum passt der, außer wegen des Titels, perfekt zum Pride Month?
Also Queer ist eine Buchverfilmung von der gleichnamigen Novelle von William S. Burroughs. Das ist ein amerikanischer Autor, Teil der Beatnik-Generation in den 50ern. Und Queer ist jetzt nicht unbedingt autobiografisch, aber es steckt auf jeden Fall ganz viel von Burroughs eigenem Leben in diesem Film und auch in dem Buch drin. Im Film gehen wir zurück in eine Zeit, in der Queer eben noch nicht ein Beschreibungswort war für queere Menschen jeglicher Art, so wie eben heute, sondern da war das noch ein Terminus der Ausgrenzung. Queer wie eben in seltsam oder anders. Und William Lee, gespielt hier von Daniel Craig, ist definitiv queer. In Amerika oder im Amerika der 50er ist das wirklich kein leichtes Los, aber Lee scheint sich irgendwie so ein bisschen damit abgefunden zu haben und im Exil in Mexico City genießt er sein Leben.
The wise old queen taught me that I had a duty to live, you know, to conquer hate with knowledge, and sincerity and love. The difficulty is to convince someone else he is really part of you.
Also mit Liebe, mit sich selbst umzugehen, zu leben, das ist die eine Sache. Aber dann noch einen Partner zu finden, der einen dann auch existiert, ist irgendwie eine ganz andere. Und zwischen Drogen und Alkoholexzessen und auch ewigen Gefühlen der Einsamkeit ist Lee vor allem auch auf der Suche nach Sex mit jüngeren Männern und halt eben der Liebe, bis er dann den mysteriösen Eugene Allerton trifft, gespielt von Hugh Starkey. Und schnell ist Lee von diesem, ja, mysteriösen Mann besessen.
I want to talk to you. Without speaking.
Sprechen ohne zu reden, möchte Lee, davon ist er besessen. Ob er damit jetzt Sex oder Telepathie meint, ist auch nicht ganz klar. Eins davon klappt auf jeden Fall erstmal, die beiden haben eine Affäre. Und Lee verstrickt den jungen Mann dann schnell in eine Reise durch halb Südamerika. Aber zwischen den beiden herrscht immer wieder so eine ganz große Distanz, die sich einfach nicht überbrücken lässt.
Okay, also das klingt jetzt für mich schon sehr nach einer tragischen Love-Story.
Ja, ist es auch. Queer ist noch dazu dann eine Reisegeschichte und auch ein Film über Sucht. Vor allem geht es ja aber um das Gefühl, sich selbst nicht ganz akzeptieren zu können, weil es die Gesellschaft eben auch nicht tut. Und das ist ein universelles Gefühl, aber mehr noch für queere Menschen, würde ich sagen.
Okay, ich muss natürlich sagen, ich habe an den Film große Erwartungen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und nicht nur, weil Guadagnino Regisseur ist, auch weil Trent Reznor und Atticus Ross wieder für den Soundtrack verantwortlich sind. Und Justin Kuritzkis. Ich kenne den Mann, ich kann nur seinen Namen nicht aussprechen, der hat das Screenplay geschrieben und diese Kombination aus diesen Menschen hatten wir zuletzt bei Challengers und das war ja mal ein ultra guter Film.
Ja, der hat uns, glaube ich, allen gefallen und dann ist noch der Kameramann Sayombu Muktiprom wieder dabei mit so stillen, poetischen Bildern. Das war eben auch schon so bei Call Me By Your Name und auch bei Challengers. Und wenn man jetzt Queer mal mit dem letzten Film von Guadagnino mit Challengers vergleicht, dann würde ich sagen, dass Queer definitiv eher nicht was für jeden ist. Wobei Challengers für mich schon irgendwie eher Leute abholen konnte, die zum Beispiel gar kein Tennis mochten.
Okay, was mochtest du denn an dem Film, bevor wir jetzt zu den schwierigen Sachen kommen?
Also das Größte ist auf jeden Fall Daniel Craig. Der spielt für mich hier eine seiner besten Rollen, die ich jemals bei ihm gesehen habe. Er spielt Lee mit so einer übersprudelnden Extravaganz und dann bricht immer wieder so eine stille Traurigkeit aus ihm heraus. Und dieses Spektrum, das spielt er da einfach so runter, dass einem richtig das Herz bricht manchmal. Und mir haben auch die Bilder von Muktiprom sehr gefallen. Das erinnert optisch so ein bisschen an Edward Hopper Gemälde. Das ist ja so ein amerikanischer Realist. Ich glaube, man kennt dieses sehr berühmte Bild Nighthawks, wo so Menschen bei Nacht in einem beleuchteten Diner sitzen. So ungefähr kann man sich hier die Kulissen auch immer vorstellen und die Bildkomposition. Und dann wird die Kamera auch immer wieder mal ein bisschen verspielt. Es gibt Effekte, immer mal wieder hat man so hochartifizielle Kulissen, die fast aussehen wie Puppenhäuser oder eben symbolische Traumsequenzen. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr cool, also sehr überraschend auch immer wieder. Und auch musikalisch gibt es so ein bisschen einen unerwartbaren Mix. Neben dem Soundtrack gibt es nämlich zeitgenössische Needle Drops aus den 50ern. Und dann hört man aber auch immer mal wieder Nirvana und Sinead O'Connor. Das war irgendwie cool. Das ist so ein richtiger Bruch. Und ich fand, das hatte so eine Wirkung, dass das dem ganzen Geschehen einen universellen popkulturellen Charakter gibt.
Okay, also was du da sagst, das klingt alles ist sehr, sehr gut. Was glaubst du denn, was an dem Film nicht so gut funktioniert?
Ja, Queer ist ein weirder Film, ist ja auch erstmal gut, passt irgendwie zum Thema. Aber die Symbolik in manchen Traumsequenzen, die ist dermaßen tief verknüpft mit der Novelle und auch mit dem Leben des Autors, dass man vieles einfach nicht checkt. Also ich habe wirklich viele Sachen nicht verstanden. Ich musste dann mit meinem, ja, ich würde schon sagen, ich habe da ein gewisses Halbwissen so über die Beatnik Generation, aber ich musste mir wirklich ein paar Erklärungen einfach anschauen, um das zu checken, was da gerade so passiert ist. Wenn man sowas mag, ist es cool, aber ich glaube, dass die meisten Leute auch gerne Filme wirklich verstehen wollen, die sie sehen. Dann fühlt man sich ja manchmal schnell so ein bisschen nicht abgeholt und stehen gelassen. Das ist eine schwierige Sache an dem Film. Und vielleicht noch wichtig zu sagen ist, dass Queer nichts ist für Leute, die keine Nadeln mögen.
Jetzt auch mal so. Wichtig, ja.
Genau. Und deswegen finde ich, das ist am Ende ein Film, der einen entweder total kalt lässt oder halt wortwörtlich unter die Haut geht.
Okay, also ist schon eher ein nischiger Film.
Ja, schon. Ich glaube auch, deswegen ist Queer nach dem Release so ein wenig verschwunden. Ich glaube, das liegt daran, dass das wirklich einer der am wenigsten zugänglichen Filme ist von Luca Guadagnino. Also es ist wirklich eher was für ja ausgesprochene Beatnik-Fans.
Okay, wenn das auf euch zutrifft oder ihr das Buch sowieso schon immer lesen wolltet, Queer gibt's derzeit auf diversen Plattformen zu kaufen oder zu leihen. Wir machen jetzt weiter mit einem Needle Drop aus dem Soundtrack und zwar All Apologies von Sinéad O'Connor.
What else should I be? All apologies. What else should I say? Everyone is gay. What else could I write? I don't have the right. What else should I be? All apologies. In the sun, in the sun.
Wir wollen jetzt hier bei Cinetastisch über eine Serie sprechen, deren erste Staffel einfach göttlich war. The Last of Us Staffel 1, die hat uns vollkommen überzeugt. Die Freunde vom Spiel, die wurden gewürdigt, die waren zufrieden. Leute, die noch nie was von The Last of Us gehört haben, wurden richtig reingezogen in diese Welt und haben es geliebt. Alle waren glücklich, Frieden auf Erden, so ungefähr. Und es war irgendwie so eine ruhige Art, eine Serie zu erzählen, die da drin herrschte, mit ganz, ganz vielen kleinen Sachen, die das immer nur noch besser gemacht haben.
Ja, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die dritte Episode, in der wir ja diese Liebesgeschichte, die überaus tragische Liebesgeschichte, von Bill und Frank erleben durften. Und diese Episode, die hatte gar nicht so viel mit der Haupthandlung zu tun. Aber ich finde, dass sie sich dafür Zeit genommen haben, diese Liebesgeschichte zu erzählen. Das hat die Serie nochmal um so vieles besser gemacht. Und ich habe die Spiele jetzt nicht gespielt, aber Bill und diese ganze Geschichte war eher so eine Nebenhandlung in dem Spiel, oder?
Ja, also wenn ich mich recht erinnere, dann kommt diese ganze Love Story gar nicht vor. Also es gibt, glaube ich, so eine kleine Referenz und das ist wirklich so blink and you'll miss it. Und das wird halt irgendwie so schön in der Serie ausgebaut, wie das in dem Spiel gar nicht passiert.
Ja, also die Macher haben da was richtig Gutes hingelegt. So, und jetzt ist Staffel 2 draußen und irgendwie sind die Leute unzufrieden. Und wir wollen hier heute auf einen bestimmten Aspekt eingehen und nicht die ganze Serie besprechen. Das machen wir auch nochmal in der späteren Cinetastisch-Folge. Aber heute geht es um Bella Ramseys Figur Ellie, die Hauptfigur. Bella Ramsey hat sich selbst als nicht binär geoutet, schon 2023. Und schon das alleine hat Bella so einigen Gegenwind beschert. Jetzt in Staffel 2 sind aber vor allem viele Menschen im Internet nicht so glücklich mit einigen Entscheidungen, die über den Charakter Ellie in The Last of Us getroffen wurde. Und ich weiß nicht, es ist uns allen bestimmt irgendwie schon mal aufgefallen, so empörte Menschen sind meistens die lautesten.
Ja, das kennt man so, zumindest gilt das auch so im Internet, würde ich sagen. Um genau zu sein, geht es da auch um eine ganz bestimmte Szene und um einen ganz bestimmten Satz. Bella Ramsey sagt in der Rolle als Ellie nämlich, I'm going to be a dad, also ich werde Vater. Es ist jetzt auch gar nicht irgendwie, es ist unnötig, jetzt die Szene zu spoilern, es ist auch gar nicht wichtig, weil dieser Satz alleine hat einfach Leute aufgeregt.
Komplett. Es gibt tausende TikToks, in denen sich die Menschen darüber aufregen, ja, wie kann denn bitte eine weibliche Person Vater werden? Unter den TikToks steht sowas wie, I'm done watching Woke of Us. Woke of Us ist so ein richtiges Wort geworden. Also den Leuten ist auf einmal die Serie zu woke. Andere ziehen diese Aussage ins Lächerliche und sagen, ja, Ellie hätte genauso gut sagen können, dass sie eine Kartoffel wird. Also es ist so ein kompletter Rage unter diesen Videos und zu dieser Serie.
Ja, ganz viel Hass, der da irgendwie steckt. Und dazu kommt jetzt, dass die Folgen 3 und 7, die mit Abstand am schlechtesten bewerteten Folgen sind von The Last of Us auf Rotten Tomatoes. Die beiden Episoden drehen sich auch offen um queere Figuren. Ich finde, da kann man schon ein Muster erkennen.
Ja, ich finde, da gibt's auf jeden Fall genug an The Last of Us Staffel 2 zu kritisieren. Aber ich finde, eine Serie in 2025 als woke zu bezeichnen, nur weil es in der eben queere Figuren gibt. Und das Ding ist ja, selbst in dem Spiel, das habe sogar ich mitbekommen, die das Spiel nicht gespielt hat, sind diese Figuren queer. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie ganz von weit weg genommen wurde. Und dann wurde dieser eine Satz da reingeschrieben und da rasten auf einmal alle aus. Vor allem fand ich es halt krass, weil in Staffel 1 bei Bill und Frank ihre Liebesgeschichte war überhaupt gar kein Problem.
Ja, genau. Vielleicht liegt es auch daran, dass es da keine Fortsetzung mehr gibt. Also die Geschichte der beiden ist irgendwie abgeschlossen und vielleicht ist das so dann auch gewollt und auch der Grund, warum die Geschichte abgeschlossen ist, spielt vielleicht auch eine Rolle, wenn man jetzt über den Trope Bury Your Gays nachdenkt zum Beispiel. Ellie bleibt aber lesbisch und ist das auch noch in den nächsten Staffeln und genau das wollen wir auch sehen, weil so ist es ja. Was wir aber irgendwie am meisten auch sehen wollen, ist Kritik, die sich auch mit wirklichen Problemen der Serie irgendwie behandelt und nicht mit solchen Sachen, weil zum Beispiel der starke Wechsel zu einer anderen Erzählstruktur, das wäre mal was, was man kritisieren könnte. Oder wie das halt auf einmal zu viele Zombies rumlaufen.
Genau, also Menschen, die das Bedürfnis haben, sich über sowas aufzuregen, über einen Satz von einer weiblichen Person, die von einer nicht-binären Person gespielt wird und die dann einfach sagt, diese Ellie, dass sie Vater wird. Also ich finde, Leute, die sich darüber aufregen, die sollten sich selbst mal fragen, wo ihr ganz persönliches Problem liegt und sich dann eher mit sich selbst beschäftigen, als mit Filmen und Serien, die wir gut finden.
Be the one that you run to when you got nowhere else to go. When you need some love, I know I'm the last one you try to call, but I always give in to give you it all. Oh,
Midnight Love von A Girl in Red hier bei Cinetastisch. Heute in der Pride-Ausgabe, weil nämlich Juni ist, also Pride Month. Und es herrscht gerade so eine aufgeladene Stimmung in Hollywood, was queere Menschen anbelangt. Das haben wir gerade schon ein bisschen besprochen mit der Homophobie, die sich oft in Kommentarspalten wiederfindet. Aber ganz groß leider mit dabei ist auch die Transphobie, also die Diskriminierung von Transmenschen weltweit. Das fängt bei verbalen Angriffen an, im echten Leben oder im Internet, geht über systemische Veränderungen, wie zum Beispiel, dass in den USA Transmenschen nicht mehr im Militär teilhaben dürfen, bis hin zu Gewalttaten.
Ja, und Gewalttaten gegen Transmenschen sind dann eben noch ein ganz anderes Problem, das irgendwie immer größer wird. Und das spürt man auch total in dieser Hollywood-Bubble. Zum Beispiel wurden in letzter Zeit Gerüchte laut, dass Hunter Schäfer für die Rolle von Prinzessin Zelda im Zelda-Film im Gespräch sein könnte. Man kennt sie aus zum Beispiel Euphoria.
Ja, und ich muss sagen, ich fand das super. Zelda-Verfilmung für mich ein bisschen kritisch, aber dieses Casting, das ist wiederum dann perfekt, weil sie passt einfach optisch total in die Rolle der Prinzessin selber rein, Zelda rein, und sie ist auch einfach eine begnadete Schauspielerin.
Ja, das stimmt. So Gegenüberstellungen von ihr mit den Bildern von Prinzessin Zelda, das ist schon, also der Unterschied ist quasi nicht zu erkennen, als wäre sie genau diese Person. Ja. Und ihr schlägt deswegen auch eine riesige Portion Hass tatsächlich entgegen, da sie eine Transfrau ist. Also unter der Trump-Regierung hat sie unter anderem ihren Status als Frau im Pass verloren. Das hat sie auch ganz öffentlich gezeigt. Und es wirkt so ein bisschen, als würde sich diese Stimmung und diese Ablehnung jetzt auch irgendwie in der Gesellschaft immer weiter manifestieren. In den Kommentaren unter ihren Postings, die gar nichts damit zu tun haben, weil es eben noch nicht bestätigt ist, dass sie überhaupt diese Rolle spielen wird. Also bei Instagram bekommt sie natürlich auch ganz viel Zuspruch. Ne? Also da sind Leute, die da Memes drunter posten und sich Hoffnung machen, dass sie wirklich Prinzessin Zelda spielen wird. Aber es gibt auch total viele Kommentare, die genau das Gegenteil sagen. So richtig ekelhafte Kommentare. Mhm. Und ich würde mal sagen, also wir als Kinoredaktion, wir sprechen uns jetzt hier und jetzt dafür aus, dass wenn jemand Prinzessin Zelda spielt, dann ja bitte wohl sie und niemand sonst.
Absolut, auf jeden Fall Hunter Schäfer, weil sie ist dafür wirklich gemacht. Jetzt gehen wir mal zurück nach Europa, kommen aus den USA einmal rüber, weil man kann nicht über Transfeindlichkeit in der Medienlandschaft sprechen, ohne einen Namen in den Mund zu nehmen, und zwar J.K. Rowling, die Harry Potter Autorin und Galionsfigur der Transhetze in Großbritannien. Hätte mir mal jemand gesagt, dass dieses Thema dann am Ende das ist, wofür J.K. Rowling neben Harry Potter am bekanntesten wird, ich hätte es einfach nicht geglaubt.
Ich auch nicht. Und sie war ja zu der Zeit, als ich ein Kind war, so ein richtiges Vorbild. Ne? Harry Potter war für mich so eine Welt, in die man so flüchten könnte, wo es darum geht, dass Außenseiter und Menschen, denen übel mitgespielt wird, sich irgendwo finden, wo Freundschaften und Mut irgendwie noch zu was zählen und wo man sich irgendwie rein flüchten konnte einfach.
Ja, und das hat sich jetzt für mich persönlich zumindest so ein bisschen demontiert, leider, was super schade ist, weil das so eine schöne Geschichte ist. Aber J.K. Rowling fokussiert sich jetzt lieber eher auf Folgendes. Sie versucht sich nämlich für Frauen einzusetzen, was ja erstmal gut ist, aber dabei exkludiert sie Transfrauen, und das ist ein Problem. Ihr Narrativ ist nämlich, dass Transfrauen keine richtigen Frauen wären, was falsch ist. Und im April entschied das oberste Gericht in Großbritannien, dass bei der Gleichstellung von Männern und Frauen das biologische und nicht das soziale Geschlecht zähle, also das Gender. Und ihre Reaktion auf Twitter war laut dem WDR: Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Also nur so richtig reintreten. Ne? Man lehnt sich wirklich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man behauptet, dass ihre Tiraden gegen Transmenschen auf Twitter nicht ihren Teil dazu beigetragen hätten, dass diese Änderung jetzt gekommen ist. Und auch J.K. Rowlings Spenden an transfeindliche Gruppierungen wie For Women Scotland, die sind auch nicht von ungefähr.
Ja, wo wir gerade über Geld reden, es gibt ja jetzt auch eine neue Harry Potter Serienverfilmung. Da gibt es momentan ganz viele News, Castings, die da veröffentlicht werden, und sie ist halt aktuell in Arbeit, da wird viel dran gearbeitet, und ich bin tatsächlich unsicher, ob ich J.K. Rowlings Tasche noch weiter mit Geld füllen möchte, wenn sie ihr Geld für sowas benutzt. Das fühlt sich für mich nicht gut an. Wie siehst du das? Schauen die Serie? Nicht schauen?
Ja, also es ist ja immer noch so voll in meinem Herzen, die Geschichte, und ich bin auch super interessiert an den ganzen neuen Informationen, wie zum Beispiel, dass jetzt der Cast von den drei Hauptdarstellern feststeht. Total cool. Es freut mich voll, aber irgendwie kann ich es nicht mehr genießen. Das war bei mir auch schon bei Hogwarts Legacy so. Ich hatte Interesse an dem Spiel, Ich habe es mir dann aber nicht gekauft, ich habe es mir dann letzten Endes ausgeliehen. Also ich habe jemand anders das für mich erledigen lassen, also nicht per se, die Gelegenheit hat sich so ergeben. Das war für mich die einzige Möglichkeit, wie ich das dann jetzt in der Harry Potter Serie mache, ohne dass ich das Gefühl habe, ich gebe ihr Geld, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich dann einfach nicht einschalten.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also Hogwarts Legacy habe ich tatsächlich auch von wem anders mit angeschaut und mitgespielt. Da wurde ja auch, ist ja auch eine Transperson mit drin, weil so das die Spielleute gesagt haben, ja komm, wir packen das irgendwie noch so damit rein, da, weil wir sind ja nicht unbedingt dagegen, aber am Ende verdient daran J.K. Rowling. Und ich finde es krass, dass die Frau, von der ich halt einfach gedacht habe, dass sie für immer ein Vorbild in meinem Leben sein wird und dass ich auch mal vielleicht Bücher schreiben möchte und dass ich vielleicht sie mal treffen möchte. Und ich habe mir auch damals in Schottland
hast du die Tour auch gemacht?
Hab die Tour gemacht, habe mir angeguckt, wo sie geschrieben hat und so. Und ich denke so, ich fühle jetzt so eine große Abneigung gegen diese Person und ob ich die Serie schaue, ist für mich immer noch nicht klar und ich tendiere tatsächlich eher zu Nein.
Ja gut, da sind wir ja geschlossener Meinung. Ihr werdet trotzdem News hören über diese Serie hier bei Cinetastisch, aber wie genau wir über diese Serie dann noch sprechen, das ergibt sich dann, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Genau.
As a friend, as a friend, as I know.
Jetzt ist gerade halb durch, aber ist nicht schlimm. Ihr habt immer noch fantastisch das Kinomagazin eures Vertrauens. Und wir schauen jetzt mal auf das Neueste aus der Film- und Serienwelt.
Cinetastisch, die Kino-News.
Der Schauspieler Jonathan Joss wurde von seinem Nachbar erschossen. Das berichtet die New York Times. Der Darsteller, bekannt aus Parks and Recreation und King of the Hill, wurde am vergangenen Sonntag, den 1. Juni, während einer Auseinandersetzung in San Antonio erschossen. Jonathan Joss starb noch vor Ort im Alter von 59 Jahren. Worum es bei dem Konflikt ging, ist noch nicht gänzlich bekannt. Josses Ehemann Tristan Kern de Gonzalez teilte über Social Media mit, dass es sich um einen Hate Crime gehandelt haben soll. Der Nachbar soll die beiden aufgrund ihrer Sexualität belästigt haben. Die Polizei von San Antonio widersprach den Aussagen. Der Nachbar wurde nun des Mordes angeklagt.
Will Ferrell will seinen Eurovision-Film zu einem Musical machen, das schreibt Variety. Der Film aus dem Jahr 2020 behandelt zwei isländische MusikerInnen, die die Chance bekommen, ihr Land beim ESC zu vertreten. Unter anderem mit Will Ferrell in der Hauptrolle. Nun will dieser mit dem Film an den Broadway. Die Regie der Bühnenadaption soll Alex Timber übernehmen, der auch schon bei Stücken wie Beetlejuice Regie geführt hat. Wann die Adaption zu sehen sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.
Mikey Madison soll eine Hauptrolle in Die Maske des Roten Todes übernehmen. Das berichtet Variety. Die Maske des Roten Todes ist eine Verfilmung der gleichnamigen Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Regie für Charlie Pollinger. Mikey Madison würde damit Sidney Sweeney ersetzen, die vor kurzem aus Zeitgründen abgesprungen war. Die Maske des Roten Todes wäre das nächste große Filmprojekt nach Madisons Oscar-prämierten Auftritt in Anora.
Der Trailer zum Film Wicked for Good wurde um 0 Uhr unserer Zeit veröffentlicht. In den Hauptrollen sind wieder Ariana Grande und Cynthia Erivo zu sehen. Auch alle anderen DarstellerInnen sind wieder auf der Leinwand zu sehen. Teil 1 und 2 von Wicked wurden direkt hintereinander gedreht. Deswegen kann Wicked for Good auch jetzt schon ein Jahr nach Teil 1 in die Kinos kommen. Der Kinostart ist hier bei uns in Deutschland am 21. November.
Cinetastisch. Die Pride-Sendung.
I'm not your friend or anything you damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything you damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. Well, you're not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know
I'm not your friend or anything. I'm not your friend or anything you think that you're the man.
Billie Eilish mit Therefore I Am Here bei Cinetastisch, dem Kinomagazin eures Vertrauens mit dem Pride Special. Und unser Reporter David Clear, der hat sich mal für uns ins Tierreich begeben. Und zwar das Tierreich der Leinwandstars. Ja, so Richtung Ententeich, Dschungel, Sumpf ist auch ein bisschen dabei. Und man kann schon sagen, da in diesen Gefilden, da treiben sie es bunt und wild und manchmal wird es auch ein bisschen tödlich. Und deswegen hören wir jetzt eine Glosse über Tiere und ihre Sexualität in Filmen und Serien.
Was haben eine sprechende Schlange, ein tanzender Lemur und ein nervöser Enterich gemeinsam? Ja? Richtig. Ein Liebesleben, das Disney lieber unter den Teppich kehrt. Donald Duck zum Beispiel. Seit Jahrzehnten Dauerdate mit Daisy. Aber plötzlich drei Neffen am Hals. Keine Erklärung. Keine Fragen. Ja, vielleicht besser so. Denn männliche Enten sind berüchtigt für ihr Spiralkonstrukt im Untergeschoss. Die Weibchen wiederum haben vaginale Labyrinthe mit eingebauten Sackgassen. Ein evolutionäres Katz-und-Maus-Spiel, bei dem selbst der beste Korkenzieher irgendwann falsch abbiegt. Nagini, die wandelbare Riesenschlange aus Harry Potter, macht's da deutlich entspannter. Ihr Motto? Selbst ist die Frau. In der echten Reptilienwelt geht das sogar durch Parthenogenese, also Jungfernzeugung. Ohne Dates, keine Dramen. Einfach Nachwuchs auf Solo-Basis. Und mal ehrlich, wer sich in eine Giftschlange verwandelt, hat vermutlich eh keine Zeit für Smalltalk beim Kaffee. Es sei denn, der Flirt heißt K. Der Python aus dem Dschungelbuch hypnotisiert mit seinen Augen gleich die halbe Fauna. Er könnte sogar tinderschwach werden. Oder auch die langen Fühler von Gary, der Meeresstecker aus SpongeBob. Beim Speeddating wäre er aber sofort raus. Einfach zu lahm. Schnecken sind nämlich androgyn und brauchen für alles mindestens doppelt so lange. Da wird sich stundenlang umeinander gewunden, mit Liebespfeilen in den Fuß beschossen und das Vorspiel, das dauert länger als bei manchen die Beziehung. Und wenn es dann endlich zur Sache geht, hört man von Gary. Huch, war das eine Katze? Ach ja, das ist Garys weibliche Seite. Was übrig bleibt, eine Schleimspur. Aber noch schmutziger geht es da bei den Nilpferden zu. Was viele nicht wissen, Nilpferdmännchen zeigen Interesse, indem sie beim Balzen mit dem Schwanz ihren Kot um sich schleudern. Eine Art Liebesbrief, großflächig geschrieben mit dem Hintern. Wer danach noch bleibt, hat entweder keinen Geruchssinn oder wirklich starke Gefühle. Wen wundert's da noch, dass Gloria, die Nilpferddame aus Madagaskar, lieber auf Merman steht, die neurotische Giraffe mit Höhenangst. Ganz anders King Julian, der selbsternannte und vor allem selbstverliebte König der Lemuren. Tanzend, schreiend, ständig in Bewegung. Aber wenn es um Nähe geht, ist plötzlich niemand mehr bereit zu feiern. In der echten Lemurenwelt haben übrigens die Weibchen das Sagen. Matriarchat Deluxe. Da kann Julian noch so viel mit dem Po wackeln. Wenn Madame keinen Bock hat, dann hilft auch kein Motto-Party-Outfit. Und wenn Madame so richtig angepisst ist, ja, dann... Herzlich willkommen bei der Schwarzen Witwe. Nicht die von den Avengers, sondern das Original mit 8 Beinen und der fatalen Nachspeise. Nach dem Geschlechtsakt wird das Männchen kurzerhand verspeist. Kuscheln? Ein Rückruf? Fehlanzeige! Dafür ein 3-Gänge-Menü mit Beilagen. Man stelle sich das mal bei Spider-Man vor. Ein Kuss, Kopf über und dann Schluss mit Peter Parker.
Ob spiralförmig, schleudernd oder tödlich effizient, die Sexualität im Tierreich ist keine Rom-Com, sondern eher eine Naturdoku mit FSK 18. Also das nächste Mal, wenn Donald Duck wieder je zornig um sich schnattert, dann denkt daran, vielleicht liegt es nicht nur an Tick, Trick und Track, sondern auch an einer evolutionären Sackgasse.
Say what I do, what I want. Could I tell?
In der letzten Ausgabe von Cinetastisch ging es ja auch schon um einen Film von A24, und zwar Die Legende von Ochi, der ja ein irgendwie eigenwilliger Film für Kinder und Jugendliche sein wollte. Und unser Kinoreporter Julius Schmidt, der ist da eher so ein bisschen ratlos zurückgeblieben.
Ja, und passend zu unserer heutigen Sendung ist uns noch ein anderer Film eingefallen, den wir tatsächlich letztes Jahr bisschen verpasst haben.
Ja, leider.
Verpasst haben, darüber zu sprechen. Auch der Film ist von A24 und auch der Film ist ja ein bisschen speziell, kann man sagen. Aber wir haben natürlich Glück im Unglück, denn der Film, der behandelt ein zentrales queeres Thema auf seine ganz eigene Art und Weise. Deswegen passt er eben so gut in unsere jetzige Sendung. Und ich hoffe, du kannst uns ein bisschen dazu was sagen, Julius.
Ja, das will ich auch hoffen. Ich, I Saw the TV Glow ist das Machwerk von Regisseurin Jane Schirmbrunn und spielt hauptsächlich um die Jahrtausendwende in einer amerikanischen Vorstadt. Der 12-jährige Owen, gespielt von Justice Smith, und die 2 Jahre ältere Maddie, gespielt von Jack Haven, treffen eher zufällig bei einer Veranstaltung in ihrer Schule aufeinander. Maddie ist großer Fan von The Pink Opaque, einer Monster of the Week Mystery Serie. Auch Owen hat davon gehört und da er sie unbedingt gucken möchte, aber nicht darf, schleicht er sich unter dem Vorwand einer Übernachtung bei einem Freund nachts zu Maddies Haus.
Each episode they help each other fight a new monster from across the county. But it's way too scary for most kids.
We're gonna defeat him this time. We're gonna need to harness the full potential of our shared powers.
Sometimes the pink opaque feels more real than real life.
Okay, also ich finde, das klingt jetzt so ein bisschen nach Buffy, so mit Monster, jede Episode und so.
Ja, das kommt auch nicht von ungefähr. Das ist sogar ziemlich explizit daran angelehnt. Nach der Nacht bei Maddie entsteht dann auch zwischen den beiden so eine erstmal eher lose Freundschaft, die sich hauptsächlich aus der gemeinsamen Liebe für die Serie speist und aus der Tatsache, dass die beiden ziemliche Außenseiter sind und sich von ihren Eltern unverstanden fühlen. Auch wenn Maddie den Verdacht hat, dass Owen die Serie nur wegen ihr mag.
I like girls, you know that, right?
Totally, that's fine.
What about you? Do you like girls?
I think that I like TV shows.
Ja, 2 Jahre nach ihrem Aufeinandertreffen kündigt Maddie an, weglaufen zu wollen und möchte, dass Owen mitkommt. Er entscheidet sich dagegen und sieht Maddie eine lange Zeit nicht wieder. In dieser Zeit baut er sich ein ziemlich biederes und auch einsames Leben auf, mit dem er sehr unglücklich ist. Er kommt nicht so richtig im Erwachsenenleben an, fühlt sich unwohl in seinem Körper und gerade Themen wie Sexualität geht er lieber aus dem Weg. Und mitten rein platzt wieder Maddie. Sie hat sich im Gegensatz zu ihm stark verändert und was sie aus der Zeit ihrer Abwesenheit erzählt, das lässt Owen langsam an seiner Realität zweifeln.
Ja, und ich glaube, vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch nicht mehr verraten, oder?
Nee, dadurch würden wir, glaube ich, etwas zu viel von dem zugrunde liegenden Mysterium vorwegnehmen. Ich kann aber sagen, dass es einen kleinen Plot-Twist gibt, der die bisherige Erzählung auf den Kopf stellt. Auch wenn ich persönlich dann nicht wirklich verstanden habe, weil der Film seine Welt eher lose und etwas vage und nicht in absolut konkreten Erklärungen aufbaut. Das fand ich persönlich sehr verwirrend.
Ja, das habe ich nicht komplett so empfunden wie du. Ich habe den Film auch gesehen. Aber ich hatte, glaube ich, auch noch so eine zentrale Information, die dir gefehlt hat.
Okay, also ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen, was hier gerade passiert ist. Also der Protagonist fühlt sich unverstanden. Der hat Probleme mit seinem Körper, der hat Probleme mit seiner Sexualität. Das klingt, und wenn es auch in die Sendung passen soll, irgendwie nach einer Art Trans-Thematik, die da thematisiert wird.
Ja, das ist tatsächlich das zentrale Thema des Films. Das wusste ich vorher nicht, aber im Nachhinein gesehen hätte mir das schon auffallen können. Sowohl die bereits beschriebene Handlung als auch das, was danach noch kommt, sind eine, wie ich finde, sehr starke Metapher für die Erfahrung, die Transmenschen auf ihrem Weg zur Selbsterkenntnis machen.
Ja, total. Und das kommt auch nicht von ungefähr, weil nämlich die Regisseurin und Autorin Jane Schönbrunn selbst auch Transperson ist. Und in Interviews hat Jane Schönbrunn erwähnt, dass I Saw the TV Glow so ein bisschen die Erfahrung des Egg Cracks bezeichnet. Also die Erkenntnis, dass die eigene Identität irgendwie doch noch was Verstecktes hat. Also das liegt da schon wirklich sehr explizit zugrunde in diesem Film.
Ja, das habe ich leider erst nach dem Film erfahren und ehrlich gesagt auch nicht direkt daraus gelesen, auch wenn die Thematik mal mehr und mal weniger subtil verpackt ist. Für mich war es eher ein Coming-of-Age-Mystery-Drama, bei dem ich dann allmählich den Faden verloren habe. Ich habe aber, glaube ich, auch einige recht eindeutige Details verpasst.
Okay, du meinst also, dass der Film ohne diese Info, die wir ja jetzt schon gedroppt haben, nicht so gut funktioniert?
Nein, das würde ich nicht behaupten. Ich fand auch beim uninformierten Anschauen, dass der Film insbesondere durch seine Ästhetik und durch die Schauspielleistung glänzen kann. Und einige Szenen haben ein wirklich starkes Unbehagen bei mir ausgelöst, durch welches ich die Erfahrung, im falschen Körper geboren zu sein und sein wahres Ich zu unterdrücken, jetzt glaube ich ein kleines bisschen besser nachvollziehen kann.
Ja, ich finde, der Film hatte da einige starke Momente, die mir wirklich noch lange nachhängen, muss ich sagen. Viele Menschen bezeichnen das ja auch so, oder ein paar bezeichnen das als Horrorfilm. Mhm. Das würde ich jetzt nicht ganz so sagen, aber dieses tiefe Unbehagen, das war für mich schon irgendwie sehr, sehr durchgehend in dem Film. Ich muss nur sagen, im Unterschied zu dir, mir ist dieses Trans-Thema, das war für mich so richtig offensichtlich. Ich will auch nicht spoilern, aber halt so durch die Farbgebung zum Beispiel, man sah irgendwo ein bisschen die Farbpalette von der Trans-Flagge. Das war irgendwie alles so da oder auch, ja, gut, mehr will ich vielleicht nicht sagen, aber eigentlich, dass du es trotzdem gut fandest und es funktioniert hast, ohne dass du das so gesehen hast, das spricht ja auch nur für den Film.
Ja, und ich finde das irgendwie ist schön und auch irgendwie cool, dass diese Erfahrung hier mal nicht so komplett frontal, zumindest für mich, sondern auf eine kreative und etwas unterschwellige Art vermittelt wird. Und ja, ich würde auch sagen, mit so gerade mal 100 Minuten guckt sich der Film auch ganz gut weg.
Okay, ich finde, das klingt auf jeden Fall nach einer guten Bewertung von Rebecca und von Julius. Falls ihr euch I Saw the TV Glow jetzt auch anschauen wollt, dann könnt ihr das aktuell auf Netflix machen. Wir machen jetzt weiter mit Musik und zwar Mustn't Hurry von Fever Ray.
Thank you.
bisschen Zeit jetzt hier in der Pride-Sendung, ne? Wollen wir nicht vielleicht trotzdem noch ein bisschen über Call Me By Your Name reden?
Also Rebecca, dass du mir die Frage stellst, zeigt eigentlich, dass du mich nicht kennst, weil du müsstest die Antwort eigentlich wissen.
Ich wollte nur höflich sein. Ich weiß, es ist immer ein Ja.
Richtig. Sehr ja, gut. Natürlich lass uns über Call Me By Your Name sprechen.
Okay, gut. Ich leg mal los. Ich habe den nämlich letztens seit langer Zeit mal wieder gesehen. Ich meine, der Film ist ja jetzt, glaube ich, so fast, nicht ganz 10 Jahre, 2018 kam der, glaube ich, raus.
17.
Ne? 17, okay.
Also noch 2 Jährchen müssen wir warten und dann können wir hier 10-jähriges Jubiläum, weil da laden wir Luca Guadagnino, also den Regisseur, nochmal hier ein.
Ich hoffe, er kommt auf jeden Fall. Ich habe den nochmal gesehen und mir ist aufgefallen, dass einfach kaum ein Bild so komplett still ist. Und das fand ich irgendwie total interessant, weil man arbeitet ja in Filmen einfach sehr, sehr viel mit Stills. Ne? Man zeigt, man hat ganz geschmeidige Kamerafahrten und hat so ein bisschen so ein digitales Feeling irgendwie, ne? So ein bisschen so ein Hochglanzfeeling. Und irgendwann habe ich beim Schauen des Films nicht mehr so auf die Mitte der Action geachtet, weil ich das ja alle schon kannte, sondern auf die Ecken des Bildschirms. Und dann ist mir aufgefallen, dass sich fast in jeder Einstellung, die eigentlich still aussieht, die Kamera so ein bisschen bewegt. Also es ist so ein leichtes Wogen irgendwie da drin. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, woran erinnert mich das? Und es hatte so ein bisschen was von so einem Wellengang, ne, wenn man so auf dem Boot irgendwie steht. Aber es fühlte sich auch an, wie als würde man da einfach stehen und so ganz normal, wenn man atmet, ne, also so seine Sicht so ein bisschen, also irgendwie so, ja, also man steht und man ist irgendwie organisch.
Ja.
Ich glaube, deswegen fühlt sich der Film auch so immersiv an, weil die Kamera nicht einfach nur ganz statisch ist, sondern man irgendwie so ein bisschen mit reingezogen wird.
Es ist, glaube ich, auch eine gute Erkenntnis. Ich meine, es ist ein Film, den wir beide, glaube ich, schon des Öfteren mal, ich gucke den, glaube ich, mindestens einmal im Jahr. Same. Und das ist, glaube ich, so, weil viele ja sagen, nee, also einen Film gucke ich mir einmal an, aber es lohnt sich manchmal ein zweites, drittes, 50. Mal in so einen Film reinzugucken, wenn einem der gefällt. Erstmal, weil es einem ja irgendwie so diese Stimmung, die man gut findet, zurückbringt und weil man da einfach immer wieder noch neue Sachen entdecken kann, die einem irgendwie faszinierend, wo man denkt, ach guck mal, habe ich noch gar nicht gesehen. Weil so ein ganzes Bild erfassen auf so einem Fernseher ist gar nicht so einfach.
Nee, das stimmt. Deswegen immer gut, Filme nochmal mehrmals zu schauen und ganz wichtig, dass ihr euch vielleicht den Kameramann auch merkt, den Sayombu Mukdiprom. Der ist auf jeden Fall ein ganz talentierter Mann und ich werde jetzt öfter mal darauf schauen, wo der irgendwie an Projekten mitgewirkt hat, außerhalb von Call Me By Your Name. Das Gute übrigens, dass wir jetzt über Call Me By Your Name gesprochen haben, ist, dass wir jetzt noch was vom Soundtrack spielen können.
Sehr gut, finde ich das an dieser Stelle. Und ich möchte, dass du den Titel ansagst.
Okay, wir spielen jetzt Love My Way von den Psychedelic Furs und stellen uns dabei vor, wie Oliver in Italien dazu tanzt.
Love my way, it's all.
So Leute, das war's leider wieder mit Cinetastisch und wir wünschen euch einen wunderschönen Pride Month.
Genießt ihn, Happy Pride und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Tschüss.
Ciao.